Dir.
Hallo Stefan, mir geht's nicht so gut nach dem gestrigen Schock, denn ich darf die Haushaltsschulden bezahlen.
So kann man das sagen, ja. So ging das, glaube ich, einigen Leuten, zumindest denjenigen, die in den Nachrichten aufgepasst haben. Wir hatten ja bereits in der Vergangenheit darüber gesprochen, dass der Haushalt für 2024 vom Bundesverfassungsgericht als nicht verfassungskonform verurteilt worden ist, weswegen die Ampelkoalition gezwungen war, eine Einigung zu finden. Und diese Einigung zu finden war schwierig. Einfach noch einmal quasi das Recap für alle, die das bisher nicht mitbekommen haben. Die Glücklichen. Es gibt so einen grundsätzlichen Konflikt innerhalb der Koalition, weil nämlich die Grünen, die würden gerne das Klima retten und sind der Überzeugung, das kostet Geld. Und die FDP möchte gerne die Schuldenbremse retten und kann deswegen dieses Geld nicht ausgeben. Und um diesen Kreis zu quadrieren, hat man beschlossen, dass das nicht ausgegebene Geld aus den Corona-Hilfen von 2022 ja einfach da in den Haushalt gerollt werden kann. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nope. Und damit war die ganze schöne Einigung weg, weil dieses Geld war ja schon mal genehmigt. Das heißt, es widersprach nicht den hehren Prinzipien der FDP. Und damit musste der komplette Kompromiss wieder aufgeschnürt werden. Und es ist relativ klar, dass mit der FDP neue Schulden genauso wenig zu machen sind wie Steuererhöhungen. Gleichzeitig aber will man ja irgendwie diese ganzen Sachen finanzieren. Was bleibt da also? War das große Geheimnis. Und letzten Endes gab es dann noch die grundsätzliche Möglichkeit, eine weitere Notlage zu erklären. Auch das war mit der FDP nicht wirklich zu machen, wenngleich es bis zuletzt hartnäckige Gerüchte gab, dass sie es doch mitmachen würden. Sie haben dann jetzt am Ende gesagt, nope, machen sie nicht. Und damit blieb jetzt nur ein Paket des Schreckens zu schnüren, um zu versuchen, dieses Haushaltsloch, das sich da urplötzlich aufgetan hat und das irgendwo zwischen 60 und 70 Milliarden liegt, mal eben wieder zu stopfen. Und mal eben, ja. Und man muss sagen, das ist ja eigentlich auch nicht wenig Leistung gewissermaßen. Sie haben es geschafft, in vergleichsweise kurzer Zeit sich da wieder auf etwas zu einigen. Und das Ergebnis dieser Einigungen liegt nun vor. Wir haben einen Haushaltsentwurf für 2024. Die Parteien haben sich darauf geeinigt. Der ist noch nicht durchs Parlament, aber da sollte eigentlich kein großes Hindernis mehr im Weg sein, außer dem üblichen Hin- und Her-Positionieren und noch irgendwelches an Kleinigkeiten rumspielen. Aber letzten Endes dürfen wir davon ausgehen, dass, was man jetzt als den neuen Haushaltsbeschluss 2024 kennt, dass das im Großen und Ganzen verabschiedet werden wird. Und es beginnt jetzt auch schon das ganze übliche Spiel. Die CDU sagt, es ist ganz schrecklich und die AfD und die Linke sagen, es ist ganz schrecklich und die Ampelkoalitionsparteien loben es über den grünen Klee. Also der übliche politische Reigen hat begonnen. Und wir wollen jetzt heute einen Blick darauf werfen, was ist da eigentlich passiert. Und in welche Richtung marschieren wir da jetzt eigentlich? Du hast ja auch schon hier durchblicken lassen, Ariane. Du warst einigermaßen entsetzt, als du das Ding gesehen hast. Darf ich dich fragen, warum?
Ja, also auf mehreren Ebenen bin ich entsetzt, muss ich sagen. Also das einzig Gute, was mir dazu einfällt, ist, sie haben irgendeine Einigung gefunden. War ja auch nicht sicher. Also von daher aber, also für mich persönlich ist es hart. Ich mache gerade eine Umschulung, die von der Arbeitsagentur gefördert wird und die ganze Förderung, die ich so zusätzlich habe, kann jetzt wegfallen. Zumindest die Weiterbildungsprämie. Es wird hier immer Bürgergeldbonus genannt, aber es läuft. Es sind Förderungen der Arbeitsagentur. Es ist, glaube ich, ziemlich egal, womit man gerade seinen Lebensunterhalt bestreitet. Und die fällt schon mal weg. Das heißt, ich muss mit weniger Geld mehr bezahlen, weil alles andere wird ja teuer. Das sind ja vor allem die Energiekosten. Benzin, Strom, Gas. Keine Ahnung, Zeugs, das in Plastik verpackt wird, was wahrscheinlich auch eine ganze Menge ist, weil, keine Ahnung, Shampoo oder so kann man ja nicht plastikfrei kaufen. Ja, und das Zweite, es bleibt, also außer dass ich ärmer werde, bleibt tatsächlich wenig über. Das war, muss ich es wirklich sagen, mein zweiter Entsetzespunkt, weil die haben viel gekippt, was sie in 2 Jahren mühsam aufgebaut haben. Das ist, finde ich, noch der größere Wahnsinn, mal ganz abgesehen von meiner persönlichen Situation. Aber der KTF ist, da werden 12 Milliarden weggekürzt in diesem Jahr. Das sind schon mal 12 Milliarden von 17 Milliarden, die für dieses Jahr gefehlt haben. Also da bleibt nicht viel übrig. Wahrscheinlich nur die Chipfabriken. Weil alles, wie gesagt, man muss mal gucken, bis sich der Staub gelegt hat. Das zweite war, es gab einen Baugipfel im September oder Oktober dieses Jahres. Der wurde komplett, alles, was man da beschlossen hat, wurde gekippt. Das muss man sich mal vorstellen. Die hat die letzten, seit der Haushaltssperre haben KfW und die BAFA, die so diese ganzen Bauförderungen machen, das, was man, wenn man altersgerecht bauen will, wenn man eine Solaranlage aufs Dach schmeißen will, wenn man eine neue Heizung braucht und so weiter. Das war auch viel in diesem Wohnungsbaugipfel. Die haben seit der Haushaltssperre über 10 Programme auf Eis gelegt. Also selbst wenn man schon einen Antrag gestellt hatte, da wurde gar nicht mehr bearbeitet. Da weiß kein Mensch, ob das irgendwie weitergeht oder nicht. Ja, also alles, was die, ich wüsste gar nicht mehr so viel, was sie in den letzten 2 Jahren beschlossen haben, was noch da ist. Dann sind da noch viele Sachen, wo überhaupt unklar ist, wie das gehen soll. Weil irgendwie wurde zum Beispiel, will man Zuschüsse kürzen, die an die Länder und Kommunen gehen. Mehr heißt das nicht. Das kann halt sein, auch ihr Wachstumschancengesetz ist damit weg. Das wurde ja schon abgebrochen, weil die Kommunen gesagt haben, wir können nichts planen, wenn niemand weiß, wer wie viel Geld hat. Und wenn der Bund jetzt sagt, ja, leider haben wir da jetzt gar kein Geld mehr für, dann kann es halt gut sein, dass das im Bundesrat stecken bleibt, weil die Länder ja auch noch ihre eigenen Schuldenbremsen haben. Und so weiter. Also es ist, das ist so, für mich persönlich wird es teurer, für alle anderen auch. Und das Zweite ist halt, die hätten auch 2 Jahre lang, was weiß ich, Urlaub machen können. Also irgendwie die ganze Arbeit ist jetzt so ein bisschen eingerissen. Und der Eindruck, das ist vielleicht noch das Dritte, der ist auch dramatisch, ne? Weil genau das ist der Eindruck. Wir haben jetzt hier irgendwas gemacht. Alle werden ärmer. Das, wofür man die Ampel gewählt hat, funktioniert nicht. Egal, welcher Grund es war irgendwie. Ja, wie sieht's denn bei dir aus?
Ja, ich kann das alles ziemlich voll nachempfühlen. Also, die haben es geschafft, die Koalition zu retten. No small feat. Bedenkt man, was für eine Koalition die da zusammenhalten müssen. Aber wie du schon sagst, der Preis, den sie dafür jetzt bezahlen, ist gigantisch. Und ich denke, mit der Einigung wird auch zwangsläufig niemand glücklich sein. Das mag manchmal das Zeichen eines guten Kompromisses sein. In dem Fall habe ich schon eher den Eindruck, das ist das Zeichen von einer mittleren Katastrophe, was wir hier sehen. Und zwar eben, weil wirklich niemand in irgendeiner Art und Weise damit glücklich ist. Also wenn ich ein liberaler Schuldenbremsen-Fan bin, dann kann mich das alles nicht besonders glücklich stimmen, weil wir haben ja immer noch, wie ist die neue Konstruktion, die sie da jetzt fänden? Du hast den Begriff vorher schon mal genannt. Dankeschön. Der Übertretungsbeschluss, da ist jetzt quasi schon die nächste Aushilfskonstruktion im Gange. Ich habe letzthin die Zahl gelesen, dass seit Verabschiedung der Schuldenbremse irgendwo zwischen 50 und 60 Ausnahmen gemacht wurden. Also seit 2009 wurde das Ding schon keine Ahnung wie oft außer Kraft gesetzt und umgangen. Und mittlerweile, ich glaube, das war die Zahl, dass es 59 Sondervermögen, Fonds, Sonderhaushalte, Nebenhaushalte und so weiter gibt, um irgendwie dieses rechtliche Konstrukt aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Lichter in dem Laden anzulassen. Also das ist wirklich die Reifen, durch die da springen, die werden immer absurder. Ja, am Anfang hat man da quasi mal so eins von diesen kleinen Mini-Dingern genommen, die man so beim Yoga, auf die man die läuft, ja. Und inzwischen springt man so zusammen mit Löwen durch brennende Reifen in 3 Meter Höhe gefühlt. Und ich weiß nicht, um diese Metapher mal zu Tode zu treiben, ja, aber ich weiß nicht, wie lange der Unfug noch gehen soll. Ja, und das ist quasi nur die politische Dimension. Ansonsten, ja, wie du das auch sagst, alles wird teurer. Ich habe jetzt den großen Vorteil dir gegenüber, dass ich wirtschaftlich etwas besser situiert bin. Ich kann das ab. Also von daher, ich werde nicht ruiniert durch den ganzen Kram. Geil finde ich das natürlich nicht, um es mal milde auszudrücken. Aber ich bin zumindest nicht existenziell bedroht, zum Glück.
Dafür fliege ich nicht. Man muss das immer positiv sehen. Ich kann mir eh keine Flüge leisten, die können ruhig teurer werden.
Ja, so ist es. Ja, ich meine, das ist ja ganz klar, dass für jeden wird irgendwas in dem Programm sein, wo er oder sie sagt, ja, das betrifft mich eh nicht.
Genau.
Ja, das ist ja kein Thema. Und das ist gewissermaßen das erste Mal im Überblick sozusagen meine persönliche Sicht drauf. Wird nicht geil, ich werde es aushalten, aber es gibt andere Leute, für die wird es deutlich dramatischer, da werden wir nachher mit Sicherheit noch dazu kommen. Und ich finde es eben auffällig, dass hier auch die politische Schwerkraft im Endeffekt alle Akteure wieder einholt. Weil die ganze Zeit haben vor allem die Grünen und die FDP im Endeffekt sich kompletten Wunschvorstellungen hingegeben. Wir haben darüber ja auch schon gesprochen. Ja? Diese irrige Idee in grünen Kreisen, dass man den ganzen Kram einfach lockerflockig durch die Streichung von fossilen Subventionen ausgleichen könnte, was einfach on the face of it komplett absurd ist. Und dann haben wir auf der anderen Seite die FDP, die mit ungefähr genauso viel Realitätsgefühl an die Sache rangeht. Ich weiß gar nicht, was hier die offizielle Theorie ist. Da will man, glaube ich, immer verschwenderische Ausgaben streichen, was auch immer man da dann drunter versteht. Man will ein bisschen bei den Sozialabgaben kürzen, aber irgendwie soll es dann doch niemanden wirklich treffen und so weiter. Also es ist alles in einem unglaublich nebulösen Umfeld, der CDU ja genauso. Da werden dann Beispiele genannt. Ich sage bloß die Rückgängigmachung der Kindergrundsicherung, die mit was atemberaubenden 1,4 Milliarden im Jahr sich zu Buche schlägt und wir haben einen Lock von 70. Ne, also das ist einfach ein Unernst, den haben wir hier im Podcast schon diskutiert und der jetzt eben auch, weil im Gegensatz zur CDU die Grünen und die FDP halt an der Regierung sind und jetzt mit dem Bruch ihrer Illusionen behaftet sind. Die SPD hat hier das Glück, dass sie sich da irgendwie eh nie positioniert hat. Ich verstehe immer noch nicht, was deren Position zu irgendwas ist in letzter Zeit. Also seit die Ampelregierung begonnen haben.
Sie haben den Kanzler. Ich glaube, damit sind die total zufrieden.
Genau, sie haben den Kanzler. Wir haben sie auch weiterhin. Denen haben sie weiterhin Gratulation. Und sie haben ebenfalls, die sind im Endeffekt die größten Gewinner aus dem Ding, weil die SPD ja mit dem Ziel rein ist, für im Etat von Hubertus Heil passiert nichts. Ja, keine Kürzung bei den Sozialleistungen.
Ja, doch, es passiert was. Aber ich musste gestern so lachen, weil also die Weiterbildungsprämie war da drin. Dann heißt es mehr Treffsicherheit bei Sozialen. Kein Mensch weiß, was das heißt. Und das zweite war, Ukrainer sollen eher in Arbeit gebracht werden. Mit weniger Geld. Keiner weiß, wie das geht, aber
ich kann klingt dir sagen, gut. Ich kann dir sagen, wie das geht. Das ist, die Zuschauenden können gerade meine Geste nicht sehen, aber wir streuen da so magischen Feenstaub drüber und dann sparen wir 1,5 Milliarden ein. Das ist die Idee. Und zwar durch, wie so schön heißt, Treffsicherheit bei den Sozialleistungen und indem wir die Ukrainer in den Arbeitsmarkt bringen. Ich bin zuversichtlich, das wird klappen. Das wird die berechneten 1,5 Milliarden erbringen. 100 pro. Aber deswegen sage ich, die SPD, das sind definitiv die Gewinner, weil die haben praktisch nichts verloren. Die haben hier dieses völlig absurde Versprechen, da irgendwie die Treffsicherheit der Sozialleistungen zu erhöhen. Ich sehe gerade die Beschäftigten die Antragformulare werfen. Das ist unglaublich. Ja, also das ist so ein Geschwurbel. Ja, aber hey, Respekt für die SPD, dass sie damit durchgekommen sind. Ja, also das ging an den FDP-HaushaltswächterInnen vorbei. Andere Dinge nicht. Umgekehrt haben wir auch einige Punktsiege der Grünen sozusagen, weil es werden die fabulierten fossilen Subventionen gestrichen. Da kommen wir bestimmt auch noch gleich drauf, was das konkret bedeutet. Ja, weil keine Subventionsstreichung ohne Folgekosten. Aber sie haben es geschafft, es sind ein paar Subventionen gestrichen. Und dann haben wir natürlich den insgesamt sehr großen Punktesieg für die FDP, weil die Ausgaben, die da vorher mal geplant waren, die sind ja tot. Ja, also wir haben letzten Endes gigantische in schwere Anführungszeichen Einsparungen. Also man muss es ja anders sagen, diese Metapher funktioniert ja eh nie mit dem Sparen, aber was wir hier haben ist, der Staat gibt deutlich weniger Geld aus als geplant und in der ideologischen Welt der FDP ist das ein Punkt C. Wenig überraschend, wir beide sehen das anders, aber das ist ganz klar ein politischer Erfolg für die FDP. Ja, also jeder hat was bekommen, jeder blutet irgendwo, manche mehr, manche weniger. Ich denke, die größten Verlierer sind die Grünen, dicht gefolgt von der FDP und dann kommt erstmal lange nichts und dann kommt die FDP und dann würde ich schon relativ schnell die CDU nennen, weil wenn die dann 2025 Kanzlerpartei werden, dann müssen sie den ganzen Scheißladen übernehmen. Ich glaube, da haben einige Leute echt jetzt schon Bauchschmerzen da drüben, zumindest diejenigen, die einigermaßen mitdenken, wie so ein Daniel Günther oder ein Henrik Wüst. Aber das wäre quasi erst einmal mein Eindruck dessen, was da passiert, so aus der Vogelperspektive.
Ja, also es ist auch, Wir sind erst einen Tag nach dieser Pressekonferenz, also es ist ja auch noch sehr im Fluss, aber man merkt auch schon, dass die Spins dann irgendwie auf der einen Seite, wir halten den Haushalt ein, was ja gar nicht so klar ist, weil es gibt noch Sonderhaushalte und Scholz hat ja rein verhandelt, falls in der Ukraine was passiert, dann erklären wir sofort die komplette Notlage. Dann habe ich jetzt auch heute schon auf Twitter gelesen, jetzt hat die FDP ein bisschen Probleme mit ihren Spins, weil es gibt immer noch irgendwie eine Steuersenkung durch Freibeträge, aber logischerweise, es ist wirklich witzig, das ist so ähnlich wie mit dieser Treffsicherheit bei Sozialleistungen, weil es werden ja viele Steuererleichterungen zurückgenommen. Die ganze EEG-Einspeisung und so, das war gerade alles gedeckelt auf 7% und Strom, das geht jetzt alles wieder hoch auf 19%. Und logischerweise für Bürger wie mich ist das eine Steuererhöhung. Ist mir doch scheißegal, ob da jetzt vorher mal mehr, mal weniger waren. Sprich, eigentlich wollte die FDP sagen, hier, wir entlassen die Bürger und sind jetzt ganz entsetzt. Dass das heißt, es gibt Steuererhöhungen, komplett Benzin wird teurer. Jetzt sind die auch wieder reingefallen. Also das ist vom Spin her für die FDP, glaube ich, fast noch ein bisschen fieser, weil das Problem haben die Grünen jedenfalls nicht. Die können noch irgendwie ihre 2 Milliarden, die noch übrig geblieben sind auf dem KTF, das hatte, glaube ich, Habeck dann auch, kann ich sagen, hier, komm, wenn du 100 Bedingungen erfüllst, kriegst du deine Wärmepumpe irgendwie gefördert. Wahrscheinlich nicht, aber so genau guckt, so wie ich heute, guckt kein Mensch, weil man wird verrückt dabei, ehrlich. Also das ist, wie gesagt, ich glaube, das ist wirklich schwierig. Ich habe mir, und dann schon, weil ich ja eigentlich so ein CDU-Hasser bin, aber ich habe mir heute wirklich schon gedacht, also irgendwie hier das Elend verwalten, das kann eine große Koalition auch. Ernsthaft, da brauchen wir die Ampel gar nicht. Da haben wir diesen ganzen Stress, können wir uns ersparen, wenn es hier eh nur darum geht, das Elend zu verwalten, das, wie gesagt, da können wir Merkel wieder aus ihrem Ruhestand holen, dann haben wir alle unsere Ruhe und es passiert genauso viel wie jetzt auch.
Ja, das absolut. Ja, das können die sogar besser. Ja, weil die werden sich über den ganzen Schotter nicht streiten. Die werden das in irgendwelche Ausschüsse verlagern und dann wird es, dann werden sie mit einer gemeinsamen Lösung vor die Kameras treten, werden alle nett lächeln. Die werden auch viel mehr Geld in die Hand nehmen, weil die diese ganzen Skrupel nicht haben, die FDP umtreiben. Ich meine, die CDU macht jetzt zwar Krach ohne Ende, aber zweifelt ernsthaft irgendjemand dran, dass die sofort die Schuldenbremse über Bord werfen werden, wenn es darum geht, ihnen Wählerstimmen zu sichern. Never ever sind die so blöd, ihre quasi um den Preis der politischen Vernichtung an diesem Ding festzuhalten, wie das die FDP gerade tut. Niemals. So dämlich ist die CDU nicht. Das waren sie noch nie. Das waren sie auch in der letzten schwarz-gelben Koalition nicht. Das werden sie auch in der nächsten nicht sein. Also wie du schon sagst, wenn es wirklich nur um die Verwaltung, um diese Abverwaltung der Krise geht, sorry, aber dann können wir wirklich zu Schwarz-Rot zurückkehren, weil das können die besser. Die Ampel ist angetreten, sie wollten eine Fortschrittskoalition sein und der Anspruch ist jetzt, glaube ich, ziemlich, ziemlich durch. Das ist ja quasi die eine Geschichte. Und bleiben wir jetzt einfach mal noch kurz auf der politischen Ebene. Quasi, was bedeutet es für die Akteure, was bedeutet es für die Politik generell? Wir haben hier schon öfter drüber gesprochen, dass dieses ganze Dilemma auch eine Folge ist von etwas, das ich zunehmend beginne, als eine Verfassungskrise zu bezeichnen, also eine schleichende Verfassungskrise. Weil wir haben jetzt ein Spannungsfeld von wirklich drei Richtungen, in die uns Bundesverfassungsgerichtsurteile zerren. Wir haben einerseits, die Schuldenbremse muss eingehalten werden in den rigiden Bahnen, in denen sie geschrieben ist. Urteil Nummer eins. Urteil Nummer zwei, der Klimaschutz, wie er aktuell betrieben wird, ist nicht ausreichend und muss dringend gestärkt werden. Und drittens, die Sozialleistungen, wie sie jetzt sind, markieren im Endeffekt das Existenzminimum und können nicht signifikant angetastet werden. Urteil Nummer drei. Ja, das ist nicht jedes Mal ein Einzelurteil, aber du weißt, was ich meine. Ja, das sind quasi drei Grundlinien. Und man kann das dem Bundesverfassungsgericht nur eingeschränkt zum Vorwurf machen, weil letzten Endes hat die Politik einerseits die Verantwortung abgegeben an die Judikative, dass da überhaupt erst diese ganzen Urteile rauskamen und andererseits haben sie die Gesetze halt so geschrieben. Zum Teil ist es auch, muss man es unter Aktionismus des Bundesverfassungsgerichts abstufen. Also ich bin immer noch kein Freund von diesem Klimaschutzurteil und man kann gerne auch drüber streiten, ob quasi diese harten Grenzlinien, die da einziehen, was die Bürgergeldsätze und so weiter anbelangt, ob das wirklich die Provenienz eines Bundesverfassungsgerichts sein sollte. Aber es ist jetzt, wie es ist. Und diejenigen, die auf den unglaublichen Respekt vor Verfassung und Bundesverfassungsgericht pochen, vergessen das ja gerne, wenn es dann um die Sozialleistungen und um den Klimaschutz geht. Aber ich gehe schwer davon aus, dass in den nächsten Jahren sie daran hart erinnert werden. Weil wir haben ja bisher noch kein echtes Präzedenzurteil für diese Klimaschutzgeschichte. Aber jetzt stell dir vor, irgendjemand klagt gegen die Sektorenregelung, die da der Wissing aufgestellt hat. Und das Bundesverfassungsgericht sagt, ja nee, Freunde, der Verkehrssektor muss mehr machen. Dann steht die Ampel wieder so belämmert da. Und dann haben sie wieder genau dasselbe Problem. Und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir uns innerhalb dieser drei unmöglich zu vereinbarenden Richtlinien, keine Kürzung bei Sozialleistungen, deutlich mehr Klimaschutz und auf gar keinen Fall die Schuldenbremse antasten, da würden sich alle zerreißen in den nächsten Jahren. Das ist nicht auflösbar. Nicht ohne einen, quasi nicht ohne grundsätzlich an der Verfassung rumzuschrauben, was de facto eine zumindest 3- oder 4-Parteien-Koalition wird. Ich glaube, die FDP braucht es nicht zwingend. Ich weiß nicht, wie viel. Nee, wegen Bundesrat. Da habe ich gerade keinen Überblick, ob du quasi mit, in Anführungszeichen, nur CDU, SPD und Grünen eine Zweidrittelmehrheit da zustande bringst. Vermutlich. Aber besser wäre es natürlich, wenn du alle vier dann im Boot hättest. Nicht, dass das passieren würde. Aber allmählich manövrieren wir uns da immer mehr in die Ecke. Und der Haushalt hier ist, glaube ich, eines der ersten wirklich harten Einschläge, die in die Richtung gehen. Und deswegen macht ja gerade die CDU und die SPD auch schon so viel Geräusche mit Grundgesetzänderungen. Ja, das betrifft ja nicht nur die Reform der Schuldenbremse, wo mittlerweile echt fast jeder CDU-Ministerpräsident gesagt hat, ja bitte, was ja auch Wahnsinn ist. Sachsen, Berlin, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Sachsen-Anhalt auch.
Sachsen-Anhalt. Und ich weiß gar nicht, ob die sich für den Bund geäußert haben, aber Schleswig-Holstein und Bayern haben fürs Land sofort übrigens die Notlage auch für 24 erklärt. Da gab es zum Beispiel auch, das ist ganz verrückt, das läuft wirklich zwischen Regierung und Opposition eher, weil der CDU-Finanzminister aus Schleswig-Holstein hat die Notlage erklärt, sich dann an Herrn Lindner gewandt mit den Worten, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, macht jetzt bitte ihr auch mal. Also jeder, der irgendwie gerade CDU-Regierungsverantwortung hat, ja, war eigentlich
deswegen ist dafür. Auch Merz dagegen, weil der hat keine Verantwortung und, aber gut.
Weiß ja, nicht mal, wie
hat,
das
der
ist.
Der hat keine Ahnung von nichts, aber das führt uns wieder wo ganz anders hin. Also es zeigt sich immer mehr, wenn jemand, also ich meine, wir haben schon bei Laschet gedacht, dass der gewogen und für zu leicht befunden, aber ich habe das Gefühl, das wird bei Merz noch ein ganz anderes erwachen werden, was das anbelangt, nur mit mehr Prozenten am Ende. Aber das ist quasi das, was ich da auf uns zukommen sehe, die nächsten Jahre. Wir haben uns so profund politisch in eine Sackgasse, meine Frieden, wollte ich gerade noch raus, Grundgesetzänderung, ja, das betrifft ja nicht nur die Schuldenbremse. Wir haben ja quasi nur als Seitenbemerkung im Bildungssektor gerade das Gleiche. Saskia Esken und die Stark-Watzinger, unsere Bildungsministerin im Bund, haben ja gleichzeitig, ich weiß nicht, ob sie sich koordiniert haben oder nicht, ich nehme eher nett an, aber die haben ja beide jetzt gesagt, wir müssen das Grundgesetz ändern und den Bildungsföderalismus mal grundsätzlich in Frage stellen. Das hat gar niemand mehr mitgekriegt über dem ganzen Ampeldrama.
Doch, ich schon, aber ich wusste gar nicht, dass es um was anderes geht.
Ja, also das ist, was da gerade urplötzlich an Themen aufzuschlagen beginnen, das geht langsam wirklich ans Eingemachte. Und wenn du in die internationale Presse guckst, wie die, der Blickwinkel von denen auf das deutsche Haushaltsdrama und auf die Schuldenbremse, die fassen sich ja alle nur noch an den Kopf. Ja, also generell gerade über die Dinge, die in Deutschland passieren, das betrifft ja auch die deutschen Reaktionen auf Gaza, da ist die ausländische Presse ja wirklich nur noch im What the fuck is happening Modus und es betrifft ja wirklich alles da mittlerweile. Also wir sind da in einer Blase drin, das ist Wahnsinn und die muss eigentlich irgendwann platzen und es wird nicht.
Ach so, Clara Geiwitz, die Wohnungsbauministerin, hat das übrigens auch schon angemahnt, weil wir haben ja mit diesem blöden Wohnungsbau und Wohnungsgipfel das gleiche Problem. Weil der Bund kann ja nicht einfach irgendwas fördern. Das muss auch immer mit den Ländern zusammengehen.
Das ist alles, wie gesagt, in einer institutionellen Sackgasse. die nicht mehr auflösbar ist, und zwar von keiner Regierung auflösbar ist. Und da kommen dann quasi diese ganzen parteipolitischen Unfugsgeschichten und Klaunereien, kommen ja quasi noch obendrauf. Das grundlegende Ding, das ändert sich nicht. Also würde man jetzt quasi hexen und wäre ich bei der FDP, würden dann alle die FDP-Linie fahren, und wäre ich Grüne, würden alle die Grünen-Linie fahren. Das würde ja dieses Dilemma nicht auflösen. Also diese grundsätzlichen Rahmenbedingungen blieben erhalten. Und das ist quasi die allgemeine Dimension, die politische Dimension von dem ganzen Ding.
Ich glaube sogar, es wird auch eher noch schlimmer, weil man muss sich überlegen, gerade was Klimaschutz und Schuldenbremse angeht, das sind gerade erst die ersten Urteile. Das läuft noch gar nicht so lange. Und bis irgendwas beim Bundesverfassungsgericht landet, dauert es ja auch noch. Ich glaube, zum Klimaschutz haben wir jetzt, glaube ich, mehr Urteile von Gerichten, die noch eine Ebene drunter sind. Die sind zwar auch bindend, aber nicht so, die können nicht ein ganzes Gesetz kippen wie das Bundesverfassungsgericht. Und wenn man sich anguckt, was wir zum Beispiel beim Hartz IV haben, wo wir jetzt schon mehrere Urteile haben, da ist überhaupt kein Bewegungsspielraum mehr. Da haben wir die Berechnungsgrundlage, und das wird auch noch alles aus Artikel 1. Das haben wir ja auch schon mal angesprochen. Sprich, da kann man das Grundgesetz auch nicht mehr ändern, weil Artikel 1 ist Ewigkeitsanspruch. Da kann man nichts mehr machen. Und das haben wir, ist jetzt so, natürlich kann man da immer noch was machen, wie mit diesen Prämien oder so, aber diese Berechnungsgrundlage ist damit schon durch. Ich habe mir, das habe ich ja kurz im Blog geschrieben, ich habe das nochmal nachgerechnet, weil ich wusste, die haben dafür mal geurteilt, wie das jetzt eigentlich funktioniert. Und es gibt da sogar noch einen Passus, dass man eben Inflationsschwankungen, der Zeitraum darf nicht zu lange sein, weil man muss ja mit dem Existenzminimum einkaufen gehen. Es muss denn, wenn es zu hoch ist, müsste es eine Zwischenzahlung gehen, damit die Leute in der Zwischenzeit nicht verhungern. Das kann sein, dass da auch nochmal ein Urteil kommt und die sagen, hier, wir hatten zwischendurch 10%. Wenn du erst 2 Jahre später die Erhöhung bekommst, hilft dir das gar nicht mehr so viel. Also selbst da ist gar kein Spielraum mehr da. Wie gesagt, da streiten wir schon über einzelne Prozente. Und das kann eben sein, wenn man sich mal 5 Jahre weiterdenkt, dass wir genau so weit kommen mit Klimaschutz und Schuldenbremse und was können ja noch ganz neue Sachen kommen.
Klar, ich meine, diese Übertretung, ich habe schon wieder vergessen, Übertretungslinie?
Übertretungsbeschluss.
Ja. Ich meine, das ist ja quasi sicher, dass der auch vor Gericht angefochten wird. Ja? Praktisch jeder Haushalt, der da ab jetzt produziert wird, muss quasi irgendwo tricksen. Weil ansonsten verstößt er ja gegen die anderen beiden Prinzipien. Ne? Weil das Geld kann ja nirgendwo anders herkommen. Die Steuererhöhungen in dem Ausmaß, die notwendig wären, um nicht so massiv zu kürzen, wie es die anderen Beschlüsse nicht zulassen, ist so groß, das verbietet sich von selbst. Und deswegen, da werden weitere Urteile in Richtung der Schuldenbremsen kommen, die dann quasi ständig sagen, dieser Teil des Haushalts ist verfassungswidrig und so weiter. Und jedes dieser Urteile wird den Spielraum des Parlaments noch weiter einschränken. Und ich wette mit dir, dass die Klima- und Umweltschutzverbände nicht mehr lange zögern werden, da ebenfalls Grundsatzklagen vors Bundesverfassungsgericht zu schmeißen, nachdem dieses Urteil ihnen hingelegt wurde. Mich überrascht dass das noch nicht passiert ist. Oder vielleicht ist es auch schon passiert, ich habe es noch nicht mitgekriegt und es gibt noch keine Urteile, das weiß ich nicht. Aber da würde ich schwerst damit rechnen, wie du schon sagst, innerhalb der nächsten 5 Jahre, dass diese Situation noch wesentlich schlimmer wird. Und damit kommen wir quasi zu den Konsequenzen. Was bedeutet das für uns als BürgerInnen dieses unseres Landes? Und da gibt uns, glaube ich, der aktuelle Haushalt einen guten Vorgeschmack. Weil ich habe, deswegen benutze ich hier auch den Begriff Klimaausterität schon mal, letzten Endes, was wir hier am Laufen haben, ist ein, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, ja, fangen wir vielleicht nochmal von vorne an. Wir haben 2 widerstreitende Positionen hier, was den Klimaschutz anbelangt. Die Grünen sagen, was wir tun müssen, ist investieren auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite müssen wir aus den fossilen Sachen aussteigen, indem wir zum Beispiel einerseits die Subventionen abschaffen und auf der anderen Seite, indem wir die bestimmte Dinge einfach verbieten, wie etwa die Heizungen, was wir da hatten, und die sozialen Folgekosten, und das ist der entscheidende Punkt, auf den wir gleich noch deutlich mehr werden eingehen müssen, die Folgekosten davon müssen ausgeglichen werden. Die Grünen haben es das Klimageld genannt, ich glaube, das ist aber gar nicht auf deren Mist gewachsen, sondern die haben das nur übernommen, also ich habe den Begriff auch schon vor allem aus anderen Kreisen gehört, aber im Endeffekt ist die Idee, dass man das Geld, das man einnimmt durch die höhere Bepreisung von CO2 in allen Variationen und durch die Streichung von den Subventionen, dass man das quasi nicht irgendwo anders benutzt, sondern dass man es wieder ausgibt an die BürgerInnen, üblicherweise in so einer Art Flatrate. Also alle kriegen den gleichen Anteil. Das heißt, je weniger du verbrauchst, desto mehr kriegst du quasi zurück, um einen Anreiz zum Sparen zu geben. So ein bisschen wie bei deiner Abschlagszahlung bei Heizungen im Endeffekt. Ja? Und dieses Klimageld war schon immer der entscheidende Bestandteil, das entscheidende zweite Standbein jeder CO2-Bepreisung. Und die Grünen sind jetzt keine großen CO2-Bepreisungsfans. Das macht das Ganze so ein bisschen problematisch. Diese beiden Standbeine stehen quasi in verschiedenen Parteien. Weil die Grünen, wie gesagt, keine riesen Fans weder von der CO2-Steuer noch von dem Cap-and-Trade-Verfahren. Hier die kurze Erklärung, CO2-Steuer bedeutet, wir setzen quasi einen Preis auf jede emittierte Tonne CO2. Das heißt, das macht es automatisch teurer und dann vertraust du auf die Marktkräfte, dass diese Preissteigerung dann dazu führt, dass die Leute weniger emittieren. Cap and Trade funktioniert ähnlich, aber mit einer etwas anderen Grundlage. Da legst du quasi die Obergrenze fest, wie viel emittiert werden darf, gibst allen Marktteilnehmern dafür Rechte sozusagen und die können dann frei gehandelt werden. Weil ich ja zum Beispiel, wenn ich ein Unternehmen habe, das keine CO2 oder vernachlässigbar CO2 emittiert, dann kann ich ja meine Rechte verkaufen an so ein Zementunternehmen, das mehr braucht. Und da und quasi diese, deswegen Cap and Trade, diese Grenze wird quasi ständig weiter runtergesetzt. Und dadurch wird die CO2-Emissionszertifikate, die werden immer künstlich verknappt. Und dadurch entsteht ein möglichst effizienter Markt und ein Riesenanreiz für die Unternehmen auszusteigen. Das sind quasi die Ideen von hauptsächlich liberaler Seite. Das ist Standbein Nummer eins. Nur, das verursacht ja gigantische Kosten quasi runterwärts oder flussabwärts der Wertschöpfungskette. Und die tragen logischerweise, wie bei allem, am Ende die VerbraucherInnen. Das heißt, das zweite Bein war dann eigentlich dieses Klimageld. Und das war jetzt natürlich was, da haben sich dann eher wieder die Grünen und die SPD angesprochen gefühlt. Und jetzt haben wir eben diese Politik, die völlig inkohärent in beiden Lagern quasi gebaut wird. Und die wird da jetzt im Endeffekt geniecapped an der Stelle des Klimageldes. Und das ist es natürlich nicht nur für mein linkes solidarisches Herz ein unglaubliches Problem, sondern es ist ein handfestes politisches Thema. Ich hab diese Einigung einigen ausländischen Freunden mitgeteilt. Ariane, du weißt Bescheid, du bist in der Gruppe mit drin. Die haben schier Schnappatmung bekommen von dem, was hier passiert. Und zwar wegen der unglaublichen politischen Folgekosten, die das hat, die wir in Deutschland bisher überhaupt nicht diskutieren. Weil ich meine mal ganz ehrlich, wenn ich mir mal angucke, so quasi mit einem Schritt Entfernung, was ist die Botschaft der Ampelregierung, was wir hier gerade tun? Wir schützen weiterhin das Klima, da sind sich ja alle einig, weil man darf ja nicht gegen Klimaschutz sein. Ja, das wäre ja böse, böse, böse. Das heißt, niemand ist, außer der AfD, ist nicht für Klimaschutz. Alle sind angeblich dafür. Nur, was die Regierung tut, ist mir als Durchschnittsbürger und Bürgerin massive Kosten aufladen. Das heißt, ich blute jetzt zum ersten Mal aktiv für den Klimaschutz. Und ob das stimmt oder nicht, ist dabei völlig irrelevant, weil das ist letzten Endes die Botschaft und da gebe ich dir Geld drauf, die bei den Leuten ankommen wird. Das wird nicht mehr lange dauern und diese ganze Schuldenbremse-Debatte und die Verfassungswidrigkeit von dem Haushalt wird völlig im Hintergrund sein, weil die eigentliche Geschichte, um die es hier geht und um die es ja von Anfang an ging, warum dieses Loch überhaupt im Haushalt ist, ist ja, weil wir versuchen müssen, die Klimakrise zu bekämpfen. Das heißt, das sind Kosten, die trage ich ganz bewusst, ich als einzelner Bürger, für die Bekämpfung der Klimakrise. Für die das Messaging in den letzten Jahren, um es mal höflich auszudrücken, nicht sonderlich kohärent war. Weil ich habe ja auch erfahren, als so ein Durchschnittsbürger oder Bürgerin, dass ich als Deutschland ja da gar nichts machen kann, weil ich bin ja nur für 2% der globalen Emissionen verantwortlich beispielsweise. Das heißt, ich blute ja nicht mal für einen guten Zweck, sondern ich blute ja auch noch für so gut Menschentum. Und spätestens das ist ja der Punkt, wo quasi das auch für die FDP-Existenz bedroht wird, weil ja für einen guten Teil von deren Wählendenschaft das so aussieht, als ob hier im Endeffekt Christian Lindner woke gegangen ist und jetzt quasi hier die eigene Anhängerschaft bluten lässt für so grünen Bullshit. Umgekehrt für alle diejenigen, die schon immer der Überzeugung waren, dass die Grünen eine Partei für besserverdienende und akademische Intellektuelle sind, die haben den Beweis jetzt schwarz auf weiß im Haushalt 2024. Und wer schon immer mal von den Sozialdemokraten verraten werden wollte, hat hier ebenfalls eine große Stunde am Laufen. Ja, also das ist, es tut mir echt leid, dass ich hier die ganze Zeit lache, weil das ist eigentlich bitter ernst. Aber ich kann das anders gerade gar nicht ertragen. Ne, wir reden hier bei wirklich jeder politischen Maßnahme vom dämlichsten Genderstern über Weihnachtsbäume in irgendwelchen Kitas, wird immer das große Wort geschwungen, wie das der AfD hilft. Aber hier macht keiner den Mund auf, wenn es irgendwas gibt, was wirklich krass die Leute gegen die aktuellen demokratischen Parteien, und da kann man die CDU echt mit in den Topf schmeißen, die können sich gerne einbilden, dass sie davon unverschont bleiben, aber das halte ich für einen schwerwiegenden Fehleinschätzung. Wenn es doch irgendwas gibt, das die Leute richtig hart und unmittelbar trifft, dann ist es nicht der Kulturkampf um den Genderstern, sondern der sehr aktive Kampf um, kann ich meine Heizkosten bezahlen? Und ich glaube, das ist ein guter Moment, um das mal an dich zu geben, weil du da deutlich mehr recherchiert hast. Was kommt denn alles konkret auf uns zu als DurchschnittsverbraucherInnen?
Ja, also es ist, wie gesagt, das ist noch im Fluss. Also alles, wo Energie draufsteht, wird massiv teurer. Also weil der CO2-Preis wird insgesamt erhöht und alle Hilfen, die es bisher gab für Strom und Heizen, werden abgeschafft. Es gibt keine Strompreisbremse mehr, es gibt keine Gaspreisbremse mehr. Die hatten Fernwärme, Gas und noch irgendwas, hatten einen reduzierten Mehrwertsteuersatz auf 7%. Das geht alles wieder hoch auf 19%. Dann gibt es noch Entgeltnetz. Also das wird, glaube ich, ordentlich reinhauen. Also ich kann von mir sagen, weil ich hier quasi die arme Bevölkerung gerade repräsentiere. Und bei mir ist zum Beispiel so, ich merke an meinem Geldbeutel, weil ich ja gerade auch so viel pendel, merke ich extrem, ob das Benzin gerade 10 Cent günstiger oder teurer ist. Das ist wirklich bei mir, kann ich am letzten des Monats noch tanken oder nicht? Oder warte ich, bis neues Geld drauf ist? Und das war die letzten 2 Monate, das ist wieder ein bisschen gesunken und das merke ich sofort. Dass ich nicht die letzte Woche im Monat trocken Toast essen muss, sondern plötzlich irgendwie mir noch einen Kaffee irgendwo leisten kann. Und das, ich glaube, für Normalbenzin, das wären schon mal 5 Cent. Einfach so. Es gibt ja, wie gesagt, wir reden jetzt von diesem Jahr. Das sind ja immer noch Schwankungen von 20 Cent teilweise. Im Oktober war ich bei meinen Eltern. Da war es sau teuer. Da habe ich für 1,90 getankt. Jetzt sind wir gerade wieder bei 1,65 oder so. Das sind halt riesige Unterschiede. Und das haben wir denn überall. Also ist ja nicht so, dass Gaspreise gerade günstig sind. Außer du, weil ich habe gelesen, dass du was zurückbekommen hast. Aber es ist ja, also bei mir ist zum Beispiel, ich heiz nicht so viel, ich habe auch eine kleine innenliegende Wohnung. Also Gas ist bei mir gar nicht so das Problem. Dafür struggle ich schon das ganze Jahr über mit meinen Stromkosten rum. Weil ich das Jahr davor auch irgendwie sehr wenig hatte, dann hatte ich eine hohe Nachzahlung und so weiter. Also das geht schon das ganze Jahr über. Und da hatte ich eben noch diese Verbilligungen drin. Und das wird, das sind halt vor allem, und das ist eben das Problem, dass auch dieses Klimageld wegfällt, den kann man nicht entkommen. Das ist nicht so wie mit diesem Flugbenzin, wo ich sagen kann, ja Mensch, also selbst Leute, die sich das leisten können, können ja vielleicht sagen, mein Gott, fliege ich halt ein bisschen weniger. Oder das wird jetzt wirklich Luxus. Aber Heizen, Strom verbrauchen, Mobilität, das 49-Euro-Ticket steht ja auch schon wieder natürlich auf der Kippe. Das sind Sachen, die muss jeder Geringverdiener irgendwie machen. Man kann, klar kann man sparen und dies und jenes, aber irgendwas davon muss man bezahlen. Also das sind jetzt keine Luxusgüter, wo man sagen kann, das machen nur andere. Und das ist auch, glaube ich, das Problem, warum das so vom Spin her katastrophal ist. Weil du hast das ja auch schon gesagt, es fliegt jedem um die Ohren. Der FDP, den Grünen, selbst der SPD war auch immer schlecht. Weil immerhin können sie nicht sagen, wir haben den Geringverdienern irgendwie geholfen. Auch wenn ihnen sonst alles egal sein kann. Aber das kannst du nicht mehr verkaufen. Also wie gesagt, selbst die Versuche jetzt sind ja eher ein bisschen lächerlich. Das ist ja, wie gesagt, die Treffsicherheit und die FDP erzählt, haha, wir haben irgendeine Entlastung rausbekommen. Aber das kriegst du nicht mehr verkauft.
Völlig. Einfach nur völlig. Ich möchte übrigens kurz den Kontext geben, weil du ja schon erwähnt hast mit dem ich krieg fürs Gas was raus. Ja, ich habe das halbwegs stolz gepostet, weil ich habe meine Gasabschlagszahl, wie nennt man das, die Jahresabrechnung quasi bekommen. Und wir haben tatsächlich im Vergleich zu 2021 sind wir im Gasverbrauch ein Drittel runtergegangen und haben deswegen entsprechend, ja, das ist wirklich viel. Ja, also wir haben deutlich weniger geheizt und deutlich weniger geduscht. Und gerade der Punkt mit dem Duschen, deswegen will ich das kurz erwähnen, weil, wenn du dich erinnerst, vor anderthalb Jahren oder wann das war, als Habeck gesagt hat, man sollte vielleicht unter der Dusche das Wasser ausmachen oder was auch immer der konkrete Vorschlag war, weniger duschen, habe ich mir...
Und Kretschmann hat den Waschlappen erwähnt.
Ja, genau, Kretschmanns Waschlappen, das so extrem war ich nicht. Der Kretschmann, der hatte halt den Vorteil, dass der, glaube ich, noch den Zweiten Weltkrieg erlebt hat, so gefühlt. Als der Habeck das gesagt hat und wo dann die ganzen Leute so waren, boah, wie kann er es wagen, hier mir Vorschriften zu machen und den Zeigefinger zu erheben, habe ich mir gedacht, der Mann hat recht, ich mache das jetzt mal und ich fühle mich da drin einigermaßen bestärkt, weil das klingt jetzt vielleicht absurd, aber ich habe da tatsächlich vorher einfach nie drüber nachgedacht, wie wahrscheinlich viele andere Leute auch. Ich meine, klar habe ich unter der Dusche das Wasser laufen lassen, weil es ist halt angenehmer, als wenn man es nicht laufen lässt.
Man muss auch Glück haben, weil bei mir... Ich habe ja den Kessel unten. Bei mir geht das nicht so einfach. Ne? Ich bin eher der Schnellduscher, weil sonst habe ich Wechselwarm-Dings. Das ist auch immer blöd. Also man braucht auch das richtige Gerät.
Genau, das ist eben der Punkt. Was ich dann gemacht habe für mich ist, ich habe halt Wasser an, nass machen, Wasser aus, einseifen, Wasser an, abwaschen, Wasser aus. Und das mache ich jetzt seit anderthalb Jahren. Und ich bilde mir schon ein, dass das hilft. Und wie gesagt, wir heizen eben auch deutlich weniger und weniger Räume insgesamt auch. Alles unangenehm, aber es hat eben die Kosten gesenkt. Das ist so ein Punkt. Einerseits hier moralischer Bonus. Ich habe ein Sternchen in meinem Fleißheft von Robert Habeck, hat er mir persönlich zugeschickt quasi. Ja, aber der Punkt ist für mich eben der, wie diese Kulturkämpfe teilweise eben auch aktiv schädlich sind. Weil da muss ich dann sagen, da habe ich dann auch mit Leuten, die dann da standen und so sagen, boah, der hat mir gar nichts zu sagen und was fällt dem ein, sowas zu sagen und so weiter. Da denke ich mir dann, mit denen habe ich dann jetzt auch echt kein Mitleid. Ja, also diejenigen, die quasi, um anti-grün zu sein, sagen, dann dusche ich jetzt erst recht warm und von denen gab es ja genug. Ja, es gab ja wirklich viele Leute, die so scheiße rausposaunt haben und mit denen habe ich jetzt ehrlich gesagt kein Mitleid. So, das wäre quasi der Punkt da dazu. Aber ich will auch noch ein paar Zahlen noch mit reinwerfen. Du hast ja gerade schon genannt, alles, wo Energie draufsteht. Ja? Ich habe jetzt hier so ein paar Zahlen vom Spiegel, ist in den Shownotes unten auch verlinkt. Die sagen, beim Tanken Benzin 3,6 Cent, Diesel 4 Cent im Schnitt erhöht. Ja, auch das ist natürlich jetzt erstmal keine gigantische Summe, aber wie du schon sagst, das merkt man dann doch relativ schnell. Heizen, der Literpreis bei Öl 4,8 Cent. Die Kilowattstunde, was sagen sie hier, die Ölheizung, 160 Euro jährlich mehr. Ja, wegen des höheren CO2-Preises 240 Euro insgesamt. Also das sind wirklich große Summen. Dann bei Gas 60 Euro im Jahr, weitere 90 Euro netto der Wegfall der Gaspreisbremse. Damit kommst du auf Mehrkosten von 178 mit einer durchschnittlichen Familie. Ja, damit sind wir zusammen, zusammen mit dem Tanken, bist du da locker bei 20, 30 Euro im Monat, würde ich mal so grob sagen. Ja, dann kommt der Strompreis, ein Anstieg auf 6,43 Cent. Steht hier leider gerade nicht genau, wie viel mehr das ist, aber sie sagen 100 Euro mehr im Jahr ungefähr, was man da rechnen muss.
Obwohl du weißt wahrscheinlich nicht, ob da die ganzen anderen Sachen mit erhöhte Mehrwertsteuer und dies und jenes, mehr Netzentgelt schon mit, die kommen noch on top, oder? Oder ist das schon mit drin?
Das weiß ich nicht, das ist ja der Punkt, das ist alles noch ein bisschen unklar, just zur Stunde, aber einfach wirklich, damit wir da mal Zahlen rankriegen. Ja. Die Plastikabgabe soll im Jahr 1,4 Milliarden bringen. Da habe ich gerade zum kompletten Entsetzen gelesen, die wurde bisher aus Steuermitteln finanziert. Alter, habt ihr den Schuss nicht gehört? Das war bisher eine Steuerfinanzierung. Ich meine, gut, das ist natürlich nur so eine rechte Tasche, linke Tasche Geschichte letzten Endes, aber ich meine, good riddance, aber das sind trotzdem 1,4 Milliarden, die irgendwo herkommen müssen. Dann der Agrardiesel, das sind 440 Millionen, das wird sich direkt aufschlagen auf die Lebensmittelpreise, logischerweise. Es ist Agrardiesel. Nee, der da weg ist. Dann die auslaufende E-Auto-Prämie, die betrifft mich jetzt als stolzen Dieselfahrer eher nicht. Zumindest aktuell nicht. Das macht es noch unwahrscheinlicher, dass ich mir in näherer Zukunft ein E-Auto holen werde. Da wird es vielen auch so gehen. Das heißt, yay, Klimaziele an der Stelle mal wieder. Also das ist wirklich eine unglaubliche Masse Zeug. Und das wird ja jetzt alles auch tröpfchenweise kommen. Weil das ist ja nicht so, als würde das alles sofort durchschlagen. Da kommen noch viele, viele Bildschlagzeilen über den nächsten Heizungsöl, Gas, Diesel, sonst was Hammer auf uns zu. Der Kartoffelhammer.
Also ich habe da zum Beispiel ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob es das weitergibt, aber das wurde gerade gecancelt. Es gibt nämlich, das hatten wir nämlich auch gerade irgendwie bei unserem Haus, wenn man erstmal gucken will, ob sein Haus eine Wärmepumpe verträgt. Und wie das funktioniert, braucht man einen Energieberater. Genauso, wenn du eine Klimasanierung machen willst, muss immer erstmal ein Energieberater kommen und sich, keine Ahnung, irgendwas angucken. Das wurde bisher vom Bund bezahlt oder von der KfW, von irgendjemandem. Das ist zum Beispiel jetzt auch schon durch die Haushaltssperre ausgelaufen. Das war aber eben ein sehr wichtiges Programm, weil man den ja schon brauchte, um überhaupt diese Entscheidung treffen zu können. Machen wir das oder nicht? Das war zum Beispiel bei unserem Haus auch so. Weil wir haben jetzt eine Gasheizung, wir haben eine ganz verrückte Kessellösung und eigentlich sind wir alle dafür, sobald es möglich ist und man das günstig machen kann oder der erste Kessel durchbrennt, weil wir auch noch zwei haben. Zwei sind ja besser als einer, dass wir das machen wollen. Und eigentlich haben wir beschlossen, ja, komm, lass erstmal den Energieberater gucken. Und das ist jetzt gecancelt, wenn das wäre das, weil der kostet halt keine 5 Euro, sondern das kann schon 2000 Euro kosten für, ich guck mal eben, wo noch gar nichts passiert. Das ist halt irgend so ein kleines Programm, das spart vielleicht 500 Millionen. Das braucht man aber eben, um überhaupt den ersten Schritt zu machen. Und davon gibt's ja, wie du auch sagst, da werden wir noch Hunderte von Kriegen.
Und das alles bezieht ja noch überhaupt nicht das ein, was schon lange vorher geplant ist, wie beispielsweise die starke Erhöhung des CO2-Preises ab 2027. Auch das steht ja noch in der Zukunft und wird gerade von allen locker wegignoriert. Die Energiekosten werden also massivst steigen in der nächsten Zeit. Und es gibt nichts, wirklich 0,0, das darauf hindeutet, dass das irgendwie sich umdrehen würde im, ich sag mal, nächsten Jahrzehnt, um es mal sehr optimistisch auszudrücken. Was wir jetzt aber auch haben, ist ein komplettes Wegschneiden dieses zweiten Standbeins, nämlich irgendeine Form von Ausgleich, die da passieren soll. Die aktuelle Politik ist das Schlechteste aus allen möglichen Welten. Es ist der schlechteste Teil des FDP-Programms, der schlechteste Teil des Grünen-Programms, der schlechteste Teil des SPD-Programms. Alles in einen Haushalt gepackt. Da gehört schon wirklich viel dazu. Das einzig Positive, was man sagen kann, ist, yay, sie haben die Koalition gerettet.
Ja, aber die ist nichts mehr wert. Wie gesagt, mittlerweile würden wir mit der GroKo viel besser fahren. Das ist total verrückt.
Das ist genau der Punkt. Ja, das ist letzten Endes ein... mir fehlen wirklich die Worte langsam dafür. Das ist ein Desaster, dessen Ausmaß quasi. Also wir haben jetzt sozusagen den Einschlag von dem Ding gesehen, aber die Druckwelle ist noch gar nicht da. Wir haben noch nicht mal den Schlag gehört letzten Endes. Wir sehen dann nur so am Horizont gewissermaßen so diesen Explosionsblitz hoch. Da gibt es diesen Disneys Dinosaurier, ja, wo da der große Komet einschlägt und dann gucken die dem Ding zu und dann dauert es so 20 oder 30 Sekunden, bis da bis die Druckwelle ankommt. Ungefähr so wirkt sich das für mich aus. Vielleicht bin ich gerade zu pessimistisch und apokalyptisch. Ich hoffe es ja wirklich. Aber ich bin echt nicht optimistisch bei dem Kram. Und ich sehe da ein wirklich fundamentales festgefahren sein in den jeweiligen Positionen und halt auf der anderen Seite ist der Handlungsdruck nicht groß genug. Das ist ja gewissermaßen genau das, die noch leiden wir nicht so sehr drunter, dass quasi die einen Ausweg aus diesem Dilemma finden müssten und ich befürchte, wenn der Leidensdruck so hoch wird, dann werden wir für Lösungen nicht zu Christian Lindner und Robert Habeck schauen. Und das ist eben die unglaubliche Gefahr an der ganzen Geschichte, die ich sehe. Ich habe bisher immer diese Weimar-Analogien echt weit von mir gewiesen und fand die Panik vor einer drohenden AfD-Machtübernahme und hast du nicht gesehen, für eher übertrieben. Also die Gefahr sah ich an anderer Stelle. Aber inzwischen, wenn ich das sehe und gucke, wie wir da gerade drauf reagieren, entweder, wie gesagt, entweder übertreibe ich komplett oder alle anderen sind blind. Aber das ist, mir bereitet es wirklich einen Knoten im Magen zu sehen, was da rausgekommen ist. Und zu schauen sozusagen, was da jetzt in Zukunft weiter passieren soll. Und wenn man dann eben die Äußerungen von manchen Leuten anschaut, so von wegen, wir müssen jetzt massiv die Sozialleistungen streichen und die Löhne sind eh viel zu hoch und so weiter und so fort. Ja, das ist holy moly. Also wenn du da auch noch rangehst, also auf der einen Seite sozusagen erhöhst du den Leuten die Energiepreise unterm Popo ohne Ende. Und auf der anderen Seite ziehst du dann jegliche Grundlage weg, ja? Verzögerst die Inflationsanpassungen, sagst, wir haben jetzt wieder Nullrunden, Gürtel enger schnallen, wir können die Gehälter nicht erhöhen, die Inflation, bla bla, meine, die ist ja mittlerweile glücklicherweise weitgehend im Griff, aber den ganzen Kram haben wir. Und ich meine, wir haben noch gar nicht drüber angefangen, du hast es vorher nur als Stichwort am Rande gebracht, Ukraine. Ja, das ist ja das Nächste. Wir beschließen ja gerade noch kollektiv die Ukraine fallen zu lassen, wenn ich da die Zeichen richtig deute. Hauptsächlich mit aus diesem Grund, glaube ich. Ja, weil die Kosten dafür so hoch werden. Wenn jetzt Scholz hier sagt, wir behalten uns mal vor, eine Notlage auszurufen 2024, das hat für mich auch sowas wie Schwanengesang. So quasi nach dem Motto, und das ist dann das letzte Mal. Also wenn ich Putin wäre, dann würde ich mir gerade schon die Händchen reiben. Weil das sieht für das Jahr 2024 sieht ziemlich gut aus für den Mann im Kreml.
Du musst dir ja auch vorstellen, wir haben dann 3 Ostwahlen und das wäre ja die nächste politische Katastrophe, weil man dann sagt, ach übrigens, jetzt kippen wir unseren Haushalt nochmal wegen der Ukraine. Also dann war auch dieses ganze Sparen wieder vorher umsonst. Also es wäre ja auch einfach besser zu verkaufen gewesen, wenn man sagen würde, wir machen das jetzt schon und kann dann irgendwas noch machen. Weil wenn du es in einem Jahr machst, bevor in Sachsen gewählt wird, das ist eine Katastrophe. Das können die sich, das ist ja das Problem, weil das hat einen riesigen politischen Preis. Vielleicht zahlen wir den sogar noch. Aber dann haben wir eben, müssen wir auf der anderen Seite dafür bezahlen. Also man, und was wir auch noch gar nicht bedacht haben, weil ich habe ja gerade auch eine Hausarbeit hier zur Immobilienkrise, also die Konjunktur ist ja jetzt auch nicht gut. Und wir haben ja schon letztes Mal gesagt, die Verbesserung, was den Staatshaushalt angeht und für die Leute, der kommt durch die Konjunktur. Und das sind jetzt eben keine Sachen, also Immobilien bauen, das ist Katastrophe gerade. Und da wird gerade alles gestrichen, weil da viel von der KfW und so kam. Wie gesagt, der Wohnungsbaugipfel, den haben sie komplett wieder gekippt.
Das ist ja quasi Volkswirtschaftslehre 101. Also da kann ja selbst der Hardcore-Liberale nicht widersprechen, wenn wir so viel zusammenstreichen, Kosten erhöhen. Das haben ja Unternehmen jetzt schon angekündigt. Ja? Das führt zwangsläufig zu einer Kontraktion der Wirtschaft. Und ich kann jetzt sagen, ja, ist eh gut, weil wir müssen die Inflation reduzieren und die Lohnerwartungen waren eh zu hoch und die Wirtschaft war überhitzt und bla und blub. Aber zwangsläufig, was herauskommt, ist eine Reduktion eines Wirtschaftswachstums, das aktuell eh schon in den Minuszahlen war. Deutschland ist ja weltweit eh quasi gerade im Problemfall, wenn man sich anguckt, quasi das Wirtschaftswachstum pro Quartal, das ist in Deutschland im internationalen Vergleich eine Katastrophe und da hauen wir jetzt quasi noch eine künstliche Rezession on top, mal davon abgesehen, dass bald die Zinserhöhungen der EZB auch noch durchschlagen werden, die brauchen ja immer so 1 bis 1,5 Jahre Verzögerung.
Das haben wir in der Baubranche auch, die hatten super viel zu tun. Die können jetzt noch ein paar Aufträge abarbeiten und jetzt gehen die ersten Immobilienunternehmen pleite und logischerweise folgen darauf Bauunternehmen, wenn nicht gebaut wird, irgendwann haben sie nichts mehr, was sie noch rumbauen können.
Und wie du
können.
Schon sagst, ja, im Endeffekt, wenn ein Einbruch in der Wirtschaft kommt, dann haben wir auch einen Einbruch in den Staatseinnahmen und ich bin jetzt nicht ganz sicher, weil ich kein Experte bin, was das mit dem Haushalt macht, aber ich habe so die Vorstellung, das ist nicht gut. Also das ist, wir stehen hier wirklich vor einem Berg von Problemen und unterhalten uns über Weihnachtsbäume in Kitas. Ich krieg die Vollkrise, wirklich. Und ich meine, ich bin ja selber schuld, ich habe auch einen Artikel zu dem Thema geschrieben. Aber es ist wirklich, wirklich krass. Und ich weiß einfach nicht, wie lange soll das noch weitergehen. Wirklich, es wird immer düsterer. Und ich hasse das in diesem Düster-Ding, weil das hat ja auch sowas von selbsterfüllender Prophezeiung irgendwo und irgendwann mal.
Ich war ja bisher auch immer die Lage ist weniger schlimm als die Stimmung, aber bei mir ist es ja tatsächlich auch total gekippt, weil man sieht ja auch, und wir haben schon in den letzten Podcasts immer drüber geredet, man guckt aufs nächste Jahr, die drei Ostwahlen, die Europawahl, wie die aktuelle, und stellt sich das nochmal in einem Jahr vor, wo denn der Haushalt wahrscheinlich, wenn die anfangen, über den Haushalt 25 zu reden, das möchte ich jetzt schon gar nicht erleben, ehrlich gesagt, weil die haben jetzt ja auch schon viel rumgetrickst mit, ach, das verschieben wir alles um ein Jahr und in der Bahn, da verkaufen wir doch was, das kannst du ja auch nicht ewig machen. Die Bahn, das muss man sich mal vorstellen, weil die Idee ist jetzt ja, die Bahn nimmt selber Schulden auf, was viel teurer ist, als wenn es der Staat macht. Es steht aber halt irgendwo anders. Das sind halt alles so, irgendwann, was wir auch schon mehrmals, irgendwann kracht das zusammen. Man kann das nicht jedes Jahr machen. Ich weiß. Ist das alles so verrückt, ehrlich. Also.
Es ist einfach so bekloppt. Und weil du gerade sagtest, ja, wir haben bisher immer gesagt, ja, die Lage ist nicht so schlimm, wie getan wird. Jetzt habe ich gerade das Gefühl, die Lage ist zumindest mal wesentlich schlimmer, als getan wird, ja. Also jetzt weiß ich, wie sich die Leute fühlen, die immer gesagt haben, wir haben eine Migrations- und Flüchtlingskrise, ja, wo ich immer so abgewiegelt habe. Ich glaube wirklich, ich bin gerade in dem Headspace von den Leuten, die sich das angucken und sagen, da wird überhaupt nicht drüber gesprochen, da gibt es eine Art Schweigekartell, die Medien versagen quasi, asleep at the wheel, wie auch immer du das sehen möchtest, das, oh Gott, heute ist kein guter Tag für uns.
Also ich muss auch, mir ist das auch so aufgefallen, weil ich jetzt ja mit diesem Rumrecherchieren auch viel Handelsblatt und so, und man merkt halt ein bisschen, ne, weil ich ja hier die arme Bevölkerung repräsentiere, der jetzt wahrscheinlich 2000 Euro nächstes Jahr fehlen. Und wenn ich mir mein Konto angucke und versuche schon mal für Januar vorzuplanen, dann möchte ich erst mal ein bisschen heulen. Also ich fange jetzt schon an zu sparen, damit ich mir im Januar dann quasi noch Essen kaufen kann. Und du hast es dann halt, dann siehst du irgendwie Handelsblattzeit. Ach ja, hier und da wird ein bisschen gespart. Das ist jetzt gar nicht so dramatisch. Und du denkst dir halt wirklich, ja, das ist für einige auch leichter zu sagen als für andere. Weil, das haben wir, das ist ja auch mit der Konjunktur, wenn die Energie teurer wird, das wird alles teurer. Das ist wie mit dem Agrardiesel. Du kannst ja nicht sagen, so, egal, ich bin ja kein Bauer und fahre mit dem Trecker durch die Gegend. Aber Essen kaufen muss man ja doch. Und das ist, glaube ich, etwas, mag jetzt sein, dass das vielleicht gar nicht alles so schlimm wird, weil, keine Ahnung, wir sind ja immer noch ein reiches Land sozusagen, aber das ist dieses, das ist schon so ein Krisending. Also ich habe jetzt in der Weimarer Analogie zum Beispiel eher so ein bisschen dieses Brüning-Ding. Man hat sich so verrannt in dieses Sparen. Wir haben jetzt keine Reparation, sondern die Schuldenbremse, die wir irgendwie erfüllen müssen. Und solche Formalitäten sind wichtiger als das Leben der Menschen sozusagen. Und das ist, glaube ich, schon, das bezeichnet, glaube ich, auch diese Krisenlage so ein bisschen. Weil sowas merken die Leute dann doch, glaube ich. Weil, und es ist ja auch nichts da, weil man sagen könnte, ach komm, hier kriegt es immer noch ein bisschen Klimageld. Also es fehlt so ein Trostpflaster jedenfalls, finde ich, wo man sagen kann, ach ja. Und wie gesagt, wenn man in einem Jahr denkt, habe ich auch das Gefühl, dann könnte das, und dann ist die Ampel ja immer noch dran. Wenn man jetzt sagen könnte, ach scheiß drauf, vielleicht hat Merz den Laden dann übernommen und kann sich mit dem Problem rumschlagen oder so, aber dann sind die immer noch dran und es hört ja nicht auf. Die müssen ja, jetzt haben sie die Koalition gerettet, aber das heißt ja auch, dass sie noch 2 Jahre weitermachen müssen. Und die haben nichts mehr, der ganze Koalitionsentwurf ist weg.
Ja, und wenn es wenigstens für irgendwas wäre, aber du kannst dich ja nicht mal hinstellen und mit einem, ohne rot zu werden, sagen, ja, aber dafür retten wir das Klima oder so. Weil es sind sich ja, das gehört ja mit zu diesem Botschaftskuddelmuddel, es sind sich auch alle einig, das taugt ja alles nicht. Es reicht ja nicht aus. Ja, jeder, der aus Richtung Grün oder sonst wie links kommt, würde sagen, das ist hinten und vorne nicht ausreichend. Die Maßnahmen, die es gibt, werden dir definitiv von liberaler und konservativer Seite als kontraproduktiv, schädlich, die Wirtschaft zerstören und so weiter gesagt. Das heißt, für wahlweise nicht zureichende oder sogar schädliche Maßnahmen müssen wir jetzt alle bluten. Okay? Das ist einfach aus einem politkommunikativen Situation her katastrophal auf allen Ebenen, wirklich. Und meine Güte, meine Güte. Ich hoffe, dass ich falsch liege. Ich hoffe, ich habe euch nicht allen komplett alles ruiniert. Vielleicht schreibt ihr uns in den Kommentaren, warum wir uns irren und warum das in Wirklichkeit gar nicht so schlimm oder der Anfang von irgendetwas Gutem ist. Ja, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne und so. Aber ich bin gerade wirklich in einem super pessimistischen Headspace, mit dem ich mich jetzt quasi ins Wochenende verabschiede. Ich habe, wie gesagt, die Hoffnung, dass ich am Montag aufwache und feststelle, puh, da hast du aber ganz schön Unsinn erzählt. Aber das ist eben der Standschuss, auf dem wir gerade sind. Vielen Dank fürs Zuhören. War mal wieder eine von den Folgen, in denen wir quasi die ganz aktuellen Themen aus der Aktualität heraus diskutieren. Das heißt, es ist mit Sicherheit keine Folge, die eine lange Halbwertszeit hat. Aber lasst uns wissen, was ihr da dazu denkt. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Danke, Ariane.
Bis bald und danke. Tschüss.